Unser heutiger Gast, der Autor und Soziologe Juan Escuse, Jahrgang 1989, hat mit seinen Romanen Lärm und Wälder und Miami Punk unsere gegenwärtige Moderne immer wieder auf besondere Weise kollabieren lassen. In diesem Jahr erschien sein neues Buch Tausendmal so viel Geld wie jetzt. Eine literarisch-analytische Erkundung von Geldlogiken, digitaler Spekulation, Männlichkeit und Freiheitssehnsucht. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kelag-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Heute lehrt er zudem als Universitätsdozent an der Kunsthochschule für Medien in Köln. In dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, sprechen wir mit ihm darüber, ob und wie literarisches Schreiben dazu beitragen kann, unsere krisenhafte Welt besser zu verstehen und vielleicht sogar Veränderungen anzustoßen. Herzlich willkommen beim Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Fremer. Und lieber Juan, schön, dass du heute dabei bist.
Schön, dass du da bist. Willkommen in der KHM.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir steigen immer biografisch ein. Wie bist du zur Kunst und in deinem Fall natürlich zur Literatur gekommen?
Die Antwort auf die Frage ist eigentlich immer, egal wie man sich auch abmüht, ein bisschen ja gelogen. Oder so eine Ex-Post-Rekonstruierung, in der man sich in einem mehr oder weniger guten Licht darstellt, wie so das eine Buch, das mich bewegt hat, die eine transformative Erfahrung. Und natürlich gab es da viel banalere Faktoren, die auch mit reingespielt haben, Zufall, Glück, Freude, was auch immer. Aber ich habe sehr, sozusagen meine autobiografische Erklärung ist, ich habe sehr spät angefangen zu lesen und zu schreiben, nämlich mit 17 habe ich mein erstes Buch, 16 vielleicht, also 16 sein, mein erstes Buch gelesen, aus eigenen Stücken. Und es war mir damals, schien mir das nur logisch, weil das für mich sozusagen nie getrennte Praktiken waren, dann auf dieses Buch auch zu antworten. Also ich glaube das ja wirklich, wenn... Man muss nicht alles glauben, was Luhmann sagt, aber wenn Luhmann sagt, Kunst ist erstmal nur Kommunikation. Und das war für mich genau das, diese Bücher, die ich damals gelesen habe, hatte ich den Eindruck, die wollen, dass ich auch was, also dass ich oder ich hatte jedenfalls das Bedürfnis zu antworten. Und so kam ich dann dazu, dass ich nicht nur gelesen habe, sondern auch produziere.
Darf man fragen, was das erste Buch war?
Ich meine mich zu erinnern, wir waren in Argentinien. Und ich hatte nur eine sehr begrenzte Auswahl an Büchern. Einer meiner Großonkel sprach aber Deutsch. Und da stand, ich erinnere mich, dass ich da viel Kafka gelesen habe und Camus. Und das fand ich natürlich alles sehr bedeutend und tiefsinnig. Und tatsächlich auch, das war so eine Dreierkombi von so Männern des 20. Jahrhunderts. Wittgenstein habe ich natürlich keinen Plan von verstanden, aber fand ich irgendwie auch wieder sozusagen wie so, hat sozusagen mich ins Machen gebracht.
Was man mit 16 so liest.
Ne? Ja.
Und wie kann man sich die schreibende Antwort vorstellen?
Ganz viel Nachahmung, glaube ich. Ich verlösche ja immer alles. Also wenn ich auch ein Buch abgeschlossen habe, lösche ich danach alle Dokumente, alle Notizen, alles überschüssige Material. Und so auch aus so einer Scham heraus wahrscheinlich vor dem eigenen Stümpertun habe ich das alles gelöscht. Aber es gab viel Nachahmung. An die ich auch glaube als Prinzip. Das ist sozusagen eine genuin wertvolle Technik, mich zu behaupten, man kann die Welt immer neu erfinden und diesem Originalitätsirrsinn nachgehen, sondern vom Abkranken von den anderen ist der erste Zugang.
Wir kommen ja gleich auch näher aufs Schreiben zu sprechen, würden aber erstmal noch einen Moment in deiner Biografie bleiben. Ich habe eben gesagt, Autor und Soziologe, also du lehrst ja auch literarisches Schreiben in Köln, hast eine Promotion, aber auch im Fach Soziologie, glaube ich, eingereicht. Bist du Künstler oder Wissenschaftler? Oder ist das gar kein Unterschied?
Ja, doch, ich würde da schon einen Unterschied ziehen, auch wenn ich meine Art und Weise, Kunst zu machen, sehr sozusagen, was das methodische Vorgehen oder das Nachdenken übers Erzählen hat, auf jeden Fall ist wie so auf von so wissenschaftlich geprägt. Nicht im Sinne von, dass ich Erkenntnisse von Literatur erwarte, um Gottes Willen. Sondern der Zugang zu einer Sache ist dann irgendwie systematisch. Und die Frage hätte ich wahrscheinlich vor einem Jahr beantwortet, dass ich hauptsächlich eigentlich Soziologe bin, weil ich mich dann so quasi qua Lohnanstellung war ich dann einfach viel mit Publizieren und Daten auswerten beschäftigt von einem Forschungsprojekt, in dem ich gearbeitet habe. Und jetzt durch die Stelle hier in der KHM ist die Soziologie schon so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Von daher ist es immer eine Frage, wann man mich trifft.
Also beides parallel.
Beides parallel immer, ja. Also ich kann mir auch mein Schreiben nicht vorstellen ohne ein soziologisches Interesse. Ist für mich völlig unvorstellbar, wie ich meine Bücher hätte schreiben sollen, ohne nebenbei Soziologie zu lesen.
Weil es auch deine Biografie natürlich abbildet und
klar, ja, genau.
Und das einfließt.
Ja, aber eben auch, weil es, also Soziologie versucht ja sowas Ähnliches wie Erklärungen oder Antworten da über sozusagen menschliches Verhalten zu liefern. Die ist die Literatur niemandem schuldig. Die Literatur, die ich gerne lese, ist eher Fragen der Natur. Nicht sowieso, hier ist die Erklärung. Und für mich sind das aber sehr ergänzende und also es ist wirklich oft lange Zeit ein parasitäres Verhältnis gewesen, dass die Soziologie eigentlich die Literatur gefüttert hat.
Dann würde ich inhaltlich versuchen, also wir sind inhaltlich drin, aber ich würde sozusagen einsteigen in das Thema Schreiben und es geht ja um Transformation, um was kann Kunst, wie kann Kunst zur Gesellschaft beitragen, und da würde ich als erstes gerne auf deine Rolle als Dozent an der Kunsthochschule für Medien in Köln zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du kurz zum Beginn sagen, was du hier genau machst oder
genau,
was deine Aufgabe ist.
Ich bin vom Arbeitsbereich Literarisches Schreiben zusammen mit vier Kolleginnen. Und wir unterrichten literarisches Schreiben in seinen verschiedenen Formen. Also von der Prosa zu medienübergreifendem Erzählen, Lyrik, Drama, da ist alles dabei. Und mein Schwerpunkt ist die Prosa, dafür bin ich jedenfalls angestellt. Und um ein Beispiel zu nennen, was ich dieses Semester anbiete, ist eine Art Werkstatt, Analyseseminar zu seltsamer Literatur. Also kann man darüber streiten, was das sein soll, aber das
hätte ich auch sofort gefragt.
Das ist genau der Punkt. Sozusagen erstmal, oder sagen wir mal, die Grundidee des Seminars ist es, wir schauen uns Texte an, die selbst aus dem Seminar vorgeschlagen werden. Also die Studierenden bringen Texte mit, die sie selbst als seltsam framen. Und dann schauen wir uns an, wo dieses Seltsame gelagert ist, weil es ist ja nichts irgendwie Magisches, was emergent aus dem Text irgendwer kommt, sondern man kann mit dem Finger oft drauf zeigen, wie so, es ist der Satzbau, es ist die Form, es wird im Präsens erzählt, aber so getan, als wäre es schon passiert, aber es hat sozusagen der Gestus ist, als würde es schon passieren. Es gibt ganz viele sozusagen Formen, es geht um Tier, dann auch inhaltlicher Natur, es gibt Tiere und Kinder, die auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten. Also, dass wir dann aus diesen Texten herausarbeiten, was sind die Mechanismen, mit denen man diesen Effekt erzeugen kann. Ist die Seltsamkeit intradiegetisch, also im Sinne von die Figuren selbst reagieren auf etwas, was passiert, das Meer hat sich zurückgezogen, keine Ahnung, und reagieren darauf sozusagen mit Unglaube, oder ist es das wäre intradiegetisch oder extradiegetisch, ist die Figuren reagieren völlig gleichgültig auf eine Seltsamkeit, die wir aber als seltsam empfinden. Der Bundestag wird nur von Senfgläsern bespielt, was auch immer. Aber alle machen sozusagen sonst normales Programm. Und das, was wir versuchen sozusagen zusammen rauszuarbeiten, ist, wie so wirklich ganz möglichst konkrete, auf sprachlicher Ebene gebaute Techniken, um diese Effekte herzustellen. Aber das könnte man auf unendlich andere eben auch, auf Trauer, auf Storytelling oder auf was auch immer ausweiten. Ja.
Ist das ein Studiengang, für den es viele Interessierte gibt? Also bewerben sich mehr als, ich will eigentlich darauf hinaus, was sozusagen das literarische Schreiben heute in einer Zeit, also im digitalen Medienzeitalter kann, also warum du das als sinnvoll empfindest, aber wie das auch sozusagen in der Studienlage aussieht.
Also wir haben wesentlich mehr Bewerbungen, aber unser Fall ist nochmal besonders, weil wir im Grunde nur einen Studiengang haben, mediale Künste. Und in diesem Studium kann man sich dann spezialisieren auf Literatur. Das heißt, alle Bewerberinnen, die wir bekommen, sind sehr breit aufgestellt und ein Teil davon landet dann eben bei uns. Meines Wissens ist die Nachfrage übersteigt immer noch bei weitem das Angebot, was so die großen Schreibschulen zu bieten haben. Leipzig, Hildesheim, Wien, Biel und eben wir. Aber es gab auch immer mal Gerüchte, dass die Zahlen runtergehen. Aber das kann ich jetzt sozusagen nicht bestätigen.
Wobei, wenn man ja mit Buchhändlerinnen heute spricht, hört man ja, dass es immer mehr Schreibende gibt und weniger Lesende.
Mhm.
Passt natürlich zu deinem Start der
ja, total.
Kommunikation.
Mhm.
und nimmt vielleicht das Interesse ab, aber das Interesse, sich auszudrücken.
Ja. Oder das Interesse, das zu, ja, sozusagen, die Gemeinschaft zu suchen, der Versuch sozusagen der Professionalisierung, weil ich glaube, ganz viele Leute schreiben für sich. Ich kenne so viele Leute, auch in der eigenen Verwandtschaft, die einfach für sich, und wenn es nur das, in Anführungszeichen, nur das eigene Leben ist, ohne einen großen Anspruch zur Fiktionalisierung und zum epischen Erzählen. Es gibt ganz viele Leute, die irgendwie Erzählungen für sich festhalten. Kleine Geschichten, Kurzgedichte, was auch immer. Von daher ist es, finde ich, es immer schwer zu bemessen. Es gibt immer mehr Leute, die schreiben. Es gibt immer mehr Leute sozusagen, die sich in diese Studiengänge einschreiben. Aber ich glaube, es gibt eine ganz große Dunkelziffer von erzählenden Menschen.
Ich finde auch, dass man es wahrnimmt, manchmal, wenn man durch die Stadt fährt. Es gibt kaum Plakate, die Bücher bewerben, aber es gibt inzwischen Plakate, die das Schreiben bewerben. Mhm. Ne? Also mach einen Schreibkurs, werde Autor.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber nochmal auf das Medienalter zurück. Wir sind ja gerade in der großen Revolution, die wir nicht so ganz überblicken und absehen können. Also das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Hat das einen Einfluss auf das, was man gerade lernt? Also sozusagen, wenn KI jetzt, was ja so, wenn man sich in manchen Textgattungen, die nicht Literatur sind, aber man ist in den sozialen Netzwerken, dann wird man ja überschwemmt von KI-Texten. Was bedeutet das für das Schreiben und für die Rolle des Schreibens?
Also ich glaube, muss man erstmal unterscheiden zwischen vielleicht zwei verschiedenen Arten, wie man sozusagen mit KI umgehen, also wie man mit KI arbeiten könnte. Das eine wäre wirklich so im großen Stile Textgenese zu produzieren, also Textgenese im Sinne von, mach mir 20 Seiten, mach mir 10 Seiten, schreib mir ein ganzes Kapitel. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute, die hier studieren, absolut unbrauchbar und auch nicht der Sinn der Sache. Also das ist noch eine kleine Fußnote. Ich glaube, viele Leute wissen auch um die Prekarität, die hier anfangen zu stehen, um die Prekarität von Autorinnen und dass das eine Kunstform ist, die sozusagen zunehmend oder immer noch weiter an Relevanz verlieren wird. Also es gibt, glaube ich, einen sehr realistischen Ausblick auf die Zukunft. Von daher ist es gar nicht unbedingt, wie kann ich maximal schnell mit KI ganz viel Text generieren, der sich dann irgendwie gut verkauft, sondern es ist ja wirklich ein intrinsisches Verlangen zu erzählen und das selber sich zu erarbeiten. Also das ist sozusagen die Prämisse, von der ich starten würde. Das heißt, Textgenese funktioniert mit KI für, glaube ich, für die meisten Leute und für mich, da würde ich mich immer mit anschließen, nicht, weil die Texte sozusagen schon mal nicht gut genug sind, sondern auch, weil das den, dann warum mache ich das denn ganz? Also das ist nicht, deswegen bin ich nicht hier. Und dann gibt es noch das Ideengenese, da finde ich, kann man noch Interessanteres vielleicht daraus ziehen, diese Sparringspartner-Logik, man ist in der Sackgasse von der Szene und lässt sich dann 30 Ideen oder 900 Ideen ausspucken, von denen dann 899 Murks sind, weil die KI natürlich nicht genuin neue Probleme lösen kann, sie kann ja immer nur Altes wieder kauen, aber auch das hilft vielleicht dabei, sich so selbst von diesem Originalitätsirrsinn, den ich am Anfang erwähnt habe, zu erzählen, ich muss immer die neue Geschichte ausdenken, sondern das Wiederkauen, ne? Also KI kann das Wiederkauen von schon Gesagten, kann ja quasi genau das Neue sein oder das Problem lösen, was ich ihm erzählen habe. Und daher würde ich sagen, pfui, weitestgehend KI, aber es ist gleichzeitig, kann es natürlich dieses Nachmachen beschleunigen, indem es dieses in dieser Malschrumpf vom Wiederkauen natürlich ganz viele Bücher verarbeitet und ganz viele Erzählungen, die schon in der Welt zirkulieren, verarbeitet und mir dann ausspuckt und ich nehme mir dann einen raus. Und das ersetzt dann vielleicht, dass ich 50 Bücher gelesen habe, nur um diese eine Szene irgendwie zu einem runden Abschluss zu bringen. Also versteht man, was ich meine?
Ja, ich glaube, ja. Experimentiert ihr damit?
Noch nicht. Ich habe das mal überlegt. Ich weiß gar nicht, wie sehr das Bedürfnis da ist. Ich bin ja auch erst seit einem Jahr da. Aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, ja.
Kommen wir auf die gesellschaftliche Ebene. Und ich finde ja, wir sprechen nicht detailliert über deine Bücher bisher.
Mhm.
Aber ich habe gestern noch mal ein schönes Zitat aus einer Rezension gelesen. So feierlich ist die Selbstgewissheit der Moderne seit Jahren nicht mehr kollabiert. Also ist deine Bücher ja, ich will mal sagen, auszeichnet, vielfach für die Literatur ja gerade manchmal auch vorgeworfen, dass sehr viel Innerlichkeit behandelt wird. Und du packst ja oder beschreibst die großen gesellschaftlichen Zustände, Ideen, Utopien, Dystopien. Was glaubst du, wenn man so auf die Gesellschaft oder auch speziell Thema des Podcasts, auf die Wirtschaft, auf die Ökonomie guckt, was versteht Literatur besser, schneller? wo hilft uns Literatur vielleicht auch gar nicht, aber vielleicht doch.
Ja, also
weil du ja die Themen auch anpackst.
Ja, ja, klar. Also genau. Also würde mir nicht auf die Idee kommen, auch vielleicht, wenn ich schon älter bin, komme ich da auf die Idee, irgendwie über mich selbst was zu schreiben. Literatur ist ja ein unglaublich Text ist ja ein unglaublich informationsarmes Medium. In einem Bild sind so viel mehr Bytes als in, was weiß ich, wie Seitentext. Ich wünschte, ich hätte jetzt coole Zahlen, dann würde ich noch mehr wie ein Experte wirken. Und das ist aber gerade das Großartige daran, weil es so viel, ich nenne es jetzt Verantwortung oder Entscheidung, auf die rezipierenden Seite wirft. Also ein Film, der kann natürlich auch total viele Fäden offen lassen, aber er muss viel mehr Entscheidungen treffen, was er zeigt und was nicht. Wenn ich nur schreibe, sie stellte ihren Regenschirm neben das vergammelte Haus, dann ist in deinem Kopf was ganz anderes los als im nächsten. Und wenn man das jetzt überträgt auf sozusagen gesellschaftliche Sachen, dann hat man das natürlich auch sozusagen, man hat ein hoffentlich ein viel höhere oder viel mehr wie so freie Radikale an Bildern, die man in Personen erzeugen kann, als in vielleicht anderen Künsten, wo man dann schon in enger die Leitplanken legt von, worum geht es hier eigentlich? Ne, und deswegen sind ja deswegen mag ich selber auch die Bücher, die eben mich nicht so bei der Hand nehmen, sondern wo ich ackern muss. Und wo ich dann auf eine Person, dann treffe ich mir eine Freundin, die eigentlich einen ähnlichen vielleicht Literaturgeschmack hat wie ich und zu ganz anderen Schlüssen kommt. Und das ist irgendwie das große Glück der Literatur, dass sie so informationsarm ist, der Text, und so viel zwischen den Wörtern gelagert wird.
Okay, wenn wir das als Übergang verstehen wollen, habe ich ja gesagt, in ein Buch oder in dein aktuelles Buch, das heißt 1000-mal so viel Geld, scheint also schon vom Titel auch irgendwas mit Geld, mit Wirtschaft vielleicht zu tun zu haben im weitesten Sinne. Da geht es, und das ist ja vielleicht, also wenn man es so begeistert liest, pendelt das ja so zwischen, ich will nicht sagen zwischen Wissenschaft und Literatur, was wir eben gesagt haben, aber so zwischen Reportage und Literatur, weil du ja vier, wie es glaube ich heißt, ganz normale Männer über einen Zeitraum verfolgt hast, die mit Kryptowährung plötzlich reich geworden sind. Aber hast eben und zeigst dann so, wie sich vielleicht das Leben, ihre Posen, ihre Utopien verändern oder nicht verändern. Aber das sind ja alles so Männer, die eben den Reichtum nicht zeigen, sondern erstmal so in Anführungszeichen normal geblieben sind. Was hat dich an den Männern, aber vor allem erstmal an ist Kryptowährung ein Vehikel, oder was hat dich erstmal an dem Thema interessiert?
Ich glaube, Vehikel ist ein gutes Wort. Also du hast eigentlich schon, wenn du gesagt hast, es gibt so vielleicht einen roten Faden, den ich durch die drei Bücher ziehen würde. Das ist nämlich sozusagen Gesellschaften, die von Disruption handeln oder sich davon welche Brüche erzählen oder Brüche erleben. Im ersten Buch geht es um so eine Gated Community in so einem permanenten rollenden Stillstand, der Angst davor lebt, dass irgendwelche Unruhen, die angeblich da draußen sind, bald den Ort erreichen und alles kaputt geht und dann bricht die Ordnung zusammen. Im zweiten Buch ist schon was kaputt gegangen und dann versucht man sich da sozusagen damit in diesem Vakuum an Ordnung zurechtzufinden. Und im dritten sind es eben auch immer Erzählungen von, die an Kryptowährungen gekoppelt sind, mit uns beginnt etwas Neues und es endet etwas Altes. Und das ist das, was auch mich, sagen, wenn man inhaltlich drauf guckt, am meisten an Kryptowährungen interessiert, diese Selbsterzählung. Mit uns endet das alte Finanzsystem, um es jetzt mal zu reduzieren, die würden wir wahrscheinlich noch sagen, noch mehr. Bei uns beginnt die Trennung von Staaten, neues Paradigma von Gesellschaft, die Trennung von Staat und Geld. Bei uns beginnt ein neues Paradigma von Gesellschaft. Und da werde ich als Soziologe und eben auch als Autor, ich meinte, das ist sowieso ein bisschen der rote Faden, hellhörig. Von daher hast du recht, es ist natürlich nur ein Vehikel und die Technologie an sich ist nicht unbedingt das, was das Buch interessiert, sondern die gesellschaftlichen Wunschvorstellungen, die Sehnsüchte, die da drauf gemappt werden von Leuten, die daran glauben. Und in dem Fall ich habe viel mehr Leute getroffen, als im Buch vorkommen, nur für Biografien entschieden, die es geschafft haben, in Anführungszeichen, so einen Klassensprung erlebt haben, plus mit der Besonderheit, dass sie den nicht habituell übersetzen, im Sinne von, dass sie jetzt sich einen Lamborghini Huracan STO kaufen, sondern im Grunde versuchen zu behaupten, dass sie immer noch die Alten sind.
Ja, im Gegenteil. Du hast ja auch das Beispiel von dem Golf-Tuning, wo man einen Golf unheimlich hochtunen, es ihm nicht ansieht und der Freude dem Ferrari oder dem Lamborghini, den du gerade gesagt hast, davon zu fahren. Mhm. Eine Haltung, die ich persönlich nachempfinden kann. Mhm. Du auch?
Ja, ich glaube, wenn ich so reich wäre, würde ich wahrscheinlich das auch tun. Was aber nicht, also das ist keine edle Haltung, ne? Also das muss man einfach sozusagen.
Überhaupt
man, das sind, vielleicht würde man dazu sagen, das sind nicht so Prahler, ne, die dann eben auf Instagram ihr Schloss zeigen, aber das Funkeln in ihren Augen, wenn sie dann zu Szenen in ihrer Biografie kommen, wo sie es dann doch ausspielen konnten, wo sie dann sagen konnten, scheiße, davon kaufe ich dann eben dieses Restaurant. Das ist sozusagen eine andere Art von Prahlerei. Das ist so dieses tiefstapelnde Humble-Bragging. Also von daher, wenn ich in der Position wäre, wäre ich nur ein anderer.
Im Grunde einfach eine Haltung, eine andere Haltung zum Geld. Ich glaube, man nennt sie auch, oder du nennst sie auch Sleeper.
Ja, wäre der Begriff, den ich dem so übergestülpt habe.
Ja. Ja. Warum haben dich die besonders interessiert? Oder warum sagst du, ich habe mich für diese Biografien entschieden? Und wie lernt man die kennen am Ende?
Es ist schwer, die zu finden. Ja. Genau.
Die anderen sieht man ja.
Die anderen sind sehr laut und haben ein großes Mikrofon. Die lernt man kennen über Empfehlungen von Leuten, die vielleicht ein lautes Mikrofon, die sagen, hey, ich kenne da noch jemanden, der ist 10-mal so reich wie ich. Der weiß nicht, ob der mit dir sprechen will. Ja, aber versuch mal, hier ist seine Nummer. Also sozusagen Schneeballprinzip, eine führt zum anderen. Dann auf Messen, Leuten direkt angesprochen und da haust du natürlich auch oft daneben und viele sozusagen Gespräche führen ins Nichts. Und zuletzt dann auch das war nicht besonders oft erfolgreich, Leute direkt anschreiben, explizit auf Reddit. Leuten, bei denen ich sozusagen gemerkt habe, ich war in den entsprechenden Subreddits, hier sind Leute, die irgendwie so ins Erzählen kommen. Ne, die so immer so wie auch nicht nur sagen, das hier ist ein gutes Investment und bla bla bla, sondern erzählen, das hat mein Leben verändert, ich kann jetzt endlich das und das machen, was ich früher nie machen konnte, wo ich dachte, hier ist vielleicht jemand, der sich freut, wenn ihm jemand zuhört.
Und war das so? Also wie war das mit denen unterwegs?
Ja, die sind eigentlich in der Regel, die erzählen diese Geschichte ja eben, die sind es nicht so gewohnt, es schon zu erzählen. Ne? Dieses, ja, ich habe vor 5 Jahren habe ich noch an der Kasse gearbeitet und jetzt bin ich. Also hat sich da viel angesammelt, auch wenn sie es bestimmt natürlich schon immer mal wieder verarbeitet haben. Aber so in dieser geschlossenen Form hat das für wie viele was so ganz Aufarbeitendes. Das auf einmal oder nicht auf einmal, manchmal über mehrere Wochen einer fremden Person zu erzählen. Was ja ein sehr typischer Effekt ist von so narrativen Interviews. Weil wann fragt dich jemand nach deinem Leben?
Du hast im Buch ein Zitat vorgestellt, was ich spannend fand im Hinblick auf den Podcast von Fernando Pessoa. Mhm. Ist wahrscheinlich aus dem Buch Der Unruhe.
Ja.
Warum sollte es nützlicher sein, von Prinzessinnen zu träumen, als von der Tür im Büro? Mhm. Das stellt ja im Prinzip in Richtung Fantasiemuskel versus Arbeitswelt. Es hat ja irgendwie so diese Spannung.
Mhm.
Warum war das leitmotivisch für dich?
Als ich das gefunden habe, ich hatte es schon lange, ich hatte Pessoa schon lange nicht mehr gelesen, hatte ich es nochmal in die Hand genommen. Es gibt so eine Mikrofunktion, die das erfüllt, weil es sowohl um Prinzessinnen an einer Stelle im Buch geht, als auch um die Tür im Büro, auf die jemand starrt. Also es ist wie so eine Motivsache, die da aufgegriffen wird. Und inhaltlich finde ich daran eben interessant an Pessoa oder am Buch Der Unruhe, der hat ja eben nicht dieses klassische, ich hasse mein 9-to-5, nur in der Kunst bin ich frei, sondern er hat ja ein viel ambivalenteres Verhältnis. Also das, manchmal glorifiziert er sozusagen seine banale, erniedrigende Schreibertätigkeit da im Büro. Und das ist so ein bisschen der Geist von diesem Buch, diese Ambivalenz irgendwie auf verschiedensten Ebenen durchzuziehen, sowohl mit Blick auf die Technologie, dass man dann wieder sagt, das ist Teufelswerk oder das ist die Heilsprechung und genauso auch eben auf die Menschen zu gucken. Ich hatte auch überlegt, ein anderes Motto dem vorwegzustellen, das habe ich dann im Text vergraben von Bourdieu, der hat das selber sich bei dem Elend der Welt vorangestellt, nicht zu verspotten, sondern zuzuhören. Ne? Und das habe ich dann irgendwo anders vergraben im Text. Aber genau, eben diese Ambivalenz vom Träumen und die gleichzeitige Sehnsucht nach so was Konkretem, wie der Tür im Büro, ist ja dann trotzdem auch was ich bei manchen Figuren treffe, zum Beispiel bei der ersten. Es ist nicht das Büro, von dem er träumt, aber jemand, der schlagartig reich geworden ist und immer noch Gärtner sein will, weil er eigentlich gar nicht weiß, was das Geld für ihn bedeutet. Also genau, das erfüllt so mehrere Funktionen, das Motto.
Man könnte jetzt lange drüber reden, über warum du ausschließlich Männer, welche Rolle die Männlichkeit hier spielt. Ich würde aber mit Blick auf die Zeit gerne nochmal eine praktische Frage stellen. Wir haben jetzt Krypto einfach so hingestellt und haben auch festgestellt, es ist wahrscheinlich keine Einführung, wenn man mal wissen will, was Krypto ist, sondern es geht ja eher darum, was macht es auch mit den Menschen, die du triffst.
Mhm.
Aber trotzdem hat man viel Sprache, die man gar nicht so unbedingt versteht immer. Mhm. Und wenn man immer nachguckt, was bedeutet das alles? Wenn, vielleicht können wir diesen Fantasiemuskel trotzdem dazu nutzen. Du hast dich lange damit beschäftigt. Mhm. Und wenn du als Literat jemand jetzt sagen würdest, oder als Mischung aus Literat und Soziologe, was ist Kryptowährung und was macht das? Und ist das logisch? Denn alle trauen ja auch einem anderen Krypto und einem anderen Token und alle rennen ja unterschiedlichen Goos hinterher. Und wahrscheinlich gibt es genauso, ja, du hast selber 2000 Euro investiert.
Ja,
die haben alle nicht verloren. Zurück, alle verloren.
Alles weg. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Genau, also erstmal zur Begrifflichkeit. Manchmal kommt man nicht umher, ein bisschen ins Detail zu gehen im Text, um zu verstehen, was sozusagen was das Versprechen ist, hinter einem bestimmten Protokoll vielleicht oder Krypto insgesamt. Und manchmal finde ich es auch gerade das Schöne, dass man so rausgeschmissen wird als Leser oder Leserin. Wie bei, keine Ahnung, Moby Dick oder so, wo es dann seitenlang um irgendwelchen Ölfang und Tran geht und ich keine Ahnung, was gerade passiert. Das ist aber genau der Effekt, den ich eigentlich mag, ausgeschlossen zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich gucke nur heimlich zu. Durch so ein Schlüsselloch gucke ich zu als Lesender und bin nicht so wie, hier ist alles hell. Das kommt zurück zu dem Punkt, den ich meinte, ich will gefordert sein. So, hier ist alles nicht, hier ist alles hellklar ausgeleuchtet, das und das. Hier ist noch ein Glossar mit Begriffen und noch ein QR-Code, der dich zu einem Video führt, wo es wirklich ganz genau erklärt wird, wie eine Blockchain funktioniert. Ja, und von dieser Prämisse ausgehend, was ist Krypto? Krypto ist erstmal ein Verbalcontainer für viele Sachen, aber dahinter steht im Grunde eigentlich eine relativ simples, wäre übertrieben, aber eine relativ einfache, ein einfaches Konzept davon, wie man Daten verwaltet. Dass man die dezentral verwaltet, das heißt, man hat einen gemeinsamen Kette, nennt sich dann das eben, an Datensätzen, die nicht zentral bei einer Organisation, nicht bei Amazon, nicht bei Google, nicht bei der Sparkasse Langensee gelagert sind, sondern auf verschiedenen Knotenpunkten und dieses überall ist als selber als Kopie hinterlegt und deswegen extrem sicher und soll dann eben, und jetzt geht's los mit der Vielfältigkeit von Utopien, die man da drauf mappen kann, soll dann zum Beispiel Banken unnötig machen. Ne? Weil die Mittelsmänner werden abgeschafft, wir können einfach Peer-to-Peer-Transaktionen betreiben. Turns out, brauchst du dann halt andere Mittelsmänner. Aber das ist egal. Also, und der Punkt von dem Buch ist auch so ein bisschen gar nicht zu sagen, weil du mich gefragt hast, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Natürlich sind die meisten Kryptowährungen Blödsinn und Scams. Aber die Technologie dahinter ist einfach irgendwas. Einfach nur noch eine andere Form, Daten zu verwalten. Weiß der Geier, was wir damit machen. Und es ist auch so ein bisschen wurscht, was der Erzähler im Buch letzten Endes davon hält, weil wenn das sozusagen genug Momentum hat oder sich der Markt sozusagen auf die Seite einer bestimmten Technologie schlägt, dann ist es auch gerade egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Fossile Verbrenner herzustellen ist auch nicht die beste Idee und trotzdem machen wir es.
Aber es bleibt eine Form von Magie dann.
Für die auf Seiten der Kleinanlegenden auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre ein sehr anderes Buch gewesen, hätte ich narrative Interviews geführt mit Leuten, die selber Blockchain-Produkte herstellen. Also so ein viel höheres informationstechnisches Verständnis davon haben, was da passiert. Aber auf der Kleinanlegenden Seite, irgendwann ist es Magie oder Glaube. Also die können natürlich ganz viel Recherche machen, wenn sie ein Projekt finden, das sie irgendwie interessant haben und sagen, hier investiere ich jetzt all mein Ersparnis in meiner Familie rein. Dann kann man sich das irgendwie anlesen oder versuchen anzulesen, aber irgendwann kommen all diese Figuren an einen Punkt, wo sie einfach glauben müssen. Und dann wird es, magisch.
Dann wird es magisch. Und es hat ja auch, finde ich, glaubst du, es hat ein utopisches Potenzial, die Kryptowährung? Ich meine, deine Figuren eint ja alle, dass sie irgendwie auch einen Ausweg aus diesem Wirtschaftssystem suchen, in dem sie sich irgendwie nicht mehr wohlfühlen und der Wunsch, frei zu sein, das ist vielleicht gar nicht so erfüllte.
Ja, es hat zwei Ebenen, nämlich sozusagen individuelle Utopie ist gar nicht dann mehr eine Utopie, weil Utopie meint ja immer sozusagen einen gesellschaftlichen Entwurf, aber wie so individuelle Sehnsüchte einfach auf sozusagen aus dem Lohnarbeitssystem auszubrechen, was für immer weniger Leute funktioniert. Also ein sehr realistisches, materiell irgendwie fundiertes Diagnose der Gesellschaft. Das ist ja das Interessante. Ne? Man kann dann sich das angucken und sagen, ja, das ist alles an, woran die glauben, das sind alles Luftschlösser und das ist alles ein Hirngespinst und es ist irre, dass sie da ihr Geld reinstecken. Aber dem zugrunde liegt immer eine sehr zutreffende Diagnose der Welt. Ne? Die sehen, wo stehe ich mit meinem Lohn, wo stehe ich mit meinem Vermögen und was gibt mir ImmoScout dafür, als wie so ein Benchmark von, wo stehe ich im Verhältnis zu dem, was vielleicht meine Eltern konnten. Also genau, das wäre das Individuelle und beim Gesellschaftlichen ist es, wie gesagt, sehr vielfältig. Von die verschiedensten Subströmungen werden dann die verschiedensten Gesellschaftsentwürfe da drauf mappen, von so anarcho-kapitalistischen Sachen zu libertären Vorstellungen von den Staat zurückzuschneiden auf im Grunde nur noch Recht und Ordnung. Und die Trennung von Staat und Geld ist eben ein Schritt in Richtung dieser Gesellschaft. Und das hängt alles, dass es so aufgeladen ist, ist mit Utopie, anders als JavaScript oder irgendeine andere Art von Datenverwaltung. Das ist keine Datenverwaltung, JavaScript, aber du weißt, was ich meine. Irgendeine andere Art von Software. Hängt damit zusammen, dass es dieser Geburtsmoment so ideologisch aufgeladen war. Ne? Nämlich die Gründung von Bitcoin ist eine unmittelbare Reaktion auf die Finanzkrise von 2008, 2009, also die Diagnose, das hier ist kaputt, dieses System, jetzt kommen wir mit einem neuen. Aber in dieses Nachdenken über das Neue ist eben so fundamentale wie so Fragen der Ungerechtigkeit mit verbacken. Und deswegen brodelt es immer noch so weiter, dieses utopische Denken, auch wenn es jetzt viel mehr schon so pragmatischen Interessen vielleicht gewichen ist in der Praxis.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir nebenbei noch eine ganze Menge über Bitcoin und Krypto gelernt. Wir sind schon bei einer halben, wir haben die halbe Stunde überschritten. Ich will trotzdem versuchen, jetzt in einem, finde ich, nicht harten Cut, aber doch in einem kleinen Cut nochmal rüber zur Wirtschaft und zur Transformation, die wir ja gerade auch in der Beschreibung dieser Währung und in der Veränderung von Gesellschaft und der Aktualität hatten. Wir kennen uns ja auch aus gemeinsamen Projekten, die wir sozusagen, die du vielleicht als Dienstleister für Wirtschaft, aber doch vielleicht auch als Forschender und mit forschendem Blick in und für Unternehmen gemacht hast. Und da gab es ja auch sozusagen literarische Betrachtung von Jetzt-Situation, von Aktualität. Und das hat die Menschen in den Unternehmen ja sehr, sehr berührt, weil eben, glaube ich, das, was du eben beschrieben hast, Literatur, ja andere Horizonte öffnet. Was glaubst du, was die stagnierende Wirtschaft vielleicht von dieser Art auf die Welt zu gucken lernen kann oder was gerade fehlt? Also was Kunst kann, was Wirtschaftssprache vielleicht nicht kann, haben wir eben erörtert. Aber was wäre sozusagen dein Moment oder deine Botschaft? Was hast du beobachtet?
Also ich finde es schwer, ich könnte nicht guten Gewissens sagen, dass es der Hebel ist, an dem wir sozusagen die Probleme, die ein Unternehmen oder auch eine staatliche Organisation mit einem Buch in den Griff bekommen. Wieso? Wir können nicht 10 tolle, transformative Romane in eine Organisation schmeißen und denken, dann ändert die sich. Also Organisationen sind sehr behäbige Konstrukte. Von daher, wenn man sozusagen auf der Ebene des vielleicht des Selbstverständnisses, des Erzählens, was ist man für eine Organisation, ansetzen will, dann muss das begleitet werden auch von wirklich ernstzunehmenden strukturellen Änderungen. Also dem Bereitsein, das Bestehende zu hinterfragen und auch zu ändern. Weil sonst ist es nur Kosmetik. Sonst ist es nur wie so, wäre doch schön, wenn. Es ist wie so, ich habe ein Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen, dann lese ich es und danach lese ich es weg und mein Gehirn ist aus. Und es hat keinerlei Verbindung mehr mit meinem Leben. Von daher ist es klar, die transformative Dimension von jeder Art von Kunst, und da will ich die Literatur gar nicht in besonderem Maße jetzt noch hervorheben, ist eng gekoppelt an sozusagen die Bereitschaft, auch Gesellschaft materiell zu ändern. Also da bin ich wirklich dann, dieses Sein und Bewusstsein, das kann man nicht voneinander trennen.
Aber du beschreibst ja auch in deinem Buch die Leute oder die Menschen, die eigentlich auch daraus wollen, und das haben wir ja auch, oder das hast du auch im Unternehmen kennengelernt. Deshalb wäre natürlich trotzdem, aber im Grunde hast du es beantwortet, wenn du jetzt einen Rat oder ein Manifest für so eine Transformation beschreiben müsstest, dann kämen dir wahrscheinlich das.
Ja, also ich meine,
in den Sinn, diese Ehrlichkeit, das haben wir ja.
Also wenn es wirklich, genau, wenn es wirklich, wenn, und das ist die Frage, das ist ja immer die Frage auch, wer hat dieses Verlangen, eine Organisation zu ändern? Wenn es so ein großer Laden ist und es geht hier nur um irgendwie die Weiterbildungsabteilung, die irgendwie eine schöne Idee hat, die eigene Selbstdarstellung und die eigene Selbsterzählung zu verändern, aber der, weiß ich nicht, der Vorstand oder die Arbeiterinnen glauben nicht daran, dann wird es unglaublich schwer, dass das nicht verpufft. Von daher muss das sozusagen, es muss wie so eine kritische Masse an Bereitschaft geben, Sachen zu verändern. Sonst ist es schwierig, dass daraus wächst. Von daher werde ich sozusagen, wenn eine Organisation, weil ich mache jetzt ganz konkret, weil du mich gesagt hast, wir konkret machen, wenn man das Erzählen über sich selbst ändern will, dann muss man sich auch die Hände dreckig machen.
Dann fordere ich halt dich an der Stelle noch einmal heraus. Und mach's mal konkret, also wenn du jetzt so einen Monat den Auftrag bekommen wirst, in so ein DAX-Unternehmen reinzugehen, und eben nicht an der Uni arbeitest, sondern frei mit den Leuten arbeiten könntest. Mhm. Was wäre sozusagen deine Intervention?
Kommt sehr auf die Firma an. Aber ich glaube, glaubend an das, was ich gerade gesagt habe, natürlich interessiert mich als Organisationsologe erstmal die Breite der Organisation von oben bis unten. Aber ich würde sehr, sehr darauf pochen, dass ich viel Zeit mit dem Vorstand verbringe. Also wenn es wirklich so ein utopisches Projekt ist, wo ich mehr oder weniger Free Access bekomme, weil da oben werden am Ende die großen Richtungsentscheidungen werden da getroffen. Von daher, das wäre irgendwie Teil dieses imaginären Vertrags, wäre, dass ich viel Zeit mit der Vorstandsebene bekomme.
Ja, lieber Horn, letzte Frage ist wie die Einstiegsfrage gesetzt. Da geht es immer um den Tipp, wie du dich selber als Autor, als Denkender, als Künstler fit hältst und deinen eigenen Fantasiemuskel trainierst.
Durchs Rezipieren von anderen, aber das ist ja wie so eine langweilige Antwort. Und was das Produzieren angeht, ich finde es immer als sehr produktiv, wenn man eine Idee hat, die in all ihren Konsequenzen durchzudenken. Also wirklich, sagen wir mal, ich ändere jetzt im Beispiel der Literatur, ich habe ein Setting und da ändere ich eine Prämisse, die ist dann zum Beispiel seltsam. Also wie bei Fernando Pessoa, Blindheit ist ansteckend. Plötzlich. Ja, und was heißt das dann? Und dann dekliniere ich das durch, gehe das einmal durch in all seinen Konsequenzen. Das finde ich als extrem produktiv. Und dann als wie so zweiten Schritt noch, wenn man sich all die Mühe gemacht hat, zu sagen, irgendwie eine Erzählung aufzubauen, zu sagen, was wäre, wenn alles, was ich mir jetzt ausgedacht habe, nur das erste Kapitel ist. Also es nochmal zu komprimieren und sich nicht zufrieden zu geben mit dem ersten Aufschlag, den man gemacht hat, so wie, ah ja, jetzt habe ich schon all die Mühe gemacht, sondern wie so, alles schön und gut, hast es bestimmt lieb gemeint. Das waren die ersten 5 Seiten.
Also intensivieren und kondensieren.
Ja, irgendwie so. Was besser zusammengefasst als ich.
Das wollte ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, auch nicht. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Horn, für das tolle Gespräch und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
Danke auch.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.